Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Von einem historischen Tag war heute in der großen Morgenkonferenz hier im Deutschlandfunk die Rede. Und das ist nicht so oft der Fall. Heute aber stimmt es. Heute ist Schluss. Endgültig. Heute wird vollzogen, worüber viele Menschen nachgedacht und diskutiert und sich ja auch mal gestritten haben, bis dann endlich nach langem Hin und Her die Entscheidung gefallen ist. Ab morgen gibt es keinen Verkehrsfunk mehr im Deutschlandfunk. Und deshalb werden Sie die, je nach Perspektive, liebgewonnenen oder als Stauorte verhassten Ortsnamen, die jetzt gleich nochmal kommen, in diesem Programm jedenfalls nicht mehr so häufig hören wie in den vergangenen Jahrzehnten. Unser Chefsprecher Gerd Daaßen hat seine persönlichen Highlights zusammengestellt.
Dreieck Ahlhorner Heide, Aller Ingersleben, Wessenbach-Walter Schaff, Bremen-Hemelingen, Dettingen an der Iller, Döbeln Nord, Dreieck Hockenheim, Erlangen Frauenaurach, Falling Bostel, Garham Vilshofen, Geiselwind, Hamburg Schnelsen Nord, Hannover Schmünden Hedemünden, Heilbronn Neckar Sulm, Hennstedt Ulzburg, Herzsprung, Hoferdinger Forst, Holdorf, Jena Lobeda, Kreuz Lotte Osnabrück, Lederhose, Markt Heidenfeld, Ottendorf Okrilla, Schkeuditzer Kreuz, Schmölln, Seeheim-Jugenheim, Sulze-Moos, Thies-Hope, Traunstein-Siegsdorf, Trockau, Ulm-Elchingen, Uphusen-Bremen-Mahndorf, Wandsleben, Wasserlosen, Wittstock-Dosse, Wuppertal-Ronsdorf, Ziesa, Zusmarshausen.
Memories. Ach so, da war noch was. Historisch ist der Tag natürlich auch wegen des Brexit, der nun heute tatsächlich stattfindet. Der x-te Anlauf, die x-ten Überlegungen, was das nun für wen bedeuten wird. Viele haben sich dazu geäußert. Wir wollten einen Künstler fragen, wie es ihm heute geht. Einen der wichtigsten zeitgenössischen deutschen bildenden Künstler, der auch noch einen ganz privaten Bezug zum Thema hat. Der Vater von Jonathan Mese war nämlich, um ganz genau zu sein, Waliser. Er selbst hält ja nicht so viel von Länderzuordnungen und Nationalitäten und fordert und lebt seit Jahren sehr konsequent die Diktatur der Kunst. Zitat, die liebevollste Herrschaft einer Sache wie Liebe, Demut und Respekt, zusammengefasst und gipfelnd in der Herrschaft der Kunst. Ob er denn trotzdem heute traurig ist, habe ich Jonathan Mese gefragt, und ob er sich eigentlich als halber Brite fühlt?
Also ich fühle mich deutsch, ich fühle mich kunstdeutsch. Also ich fühle mich nicht britisch, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Sie haben aber lange beispielsweise, Sie sind in Japan geboren, Sie haben lange nur Japanisch und Englisch gesprochen, richtig?
Ja, als ganz kleines Kind, also als Dreijähriger konnte ich nur Japanisch und dann habe ich aber Deutsch gelernt.
Und Englisch hat nie eine Rolle gespielt?
Also Englisch habe ich in der Schule gelernt. Meine Mutter hat mir natürlich die ganzen englischen Sagen und alle Märchen vorgelesen. Ich hatte eine englische Großmutter, da war ich sehr, sehr gerne. Und ich liebe auch England, aber England muss zum Gesamtkunstwerk werden.
Was heißt das? Völlig wurscht, ob es noch in der EU bleibt oder nicht?
Ob man in der EU bleibt oder nicht, ist eine politisch-religiös-ideologische Fragestellung und hat mit Kunst nichts zu tun. Wir brauchen das Gesamtkunstwerk Deutschland, das Gesamtkunstwerk Europa, das Gesamtkunstwerk England. Also im Sinne von Richard Wagner und Ludwig II. Von Bayern.
Und das ist
die Marschrichtung. Das ist das, was wir erreichen müssen. Das kann man eben nicht wählen. Was ich liebe, kann ich ja nicht wählen. Ich liebe Europa, deshalb kann ich es nicht wählen.
Nee, das ist schon klar. Aber spielen innerhalb von Europa Ländergrenzen eine Rolle? Für die Briten ja offenbar mehrheitlich im Moment schon. Für Sie nicht.
Ländergrenzen spielen dann eine Rolle, wenn man es mit Humor nimmt. Ohne Humor spielt es tatsächlich keine Rolle.
Was erwarten Sie denn? Kann man überhaupt vom Gesamtkunstwerk England was erwarten?
Wenn sich England der Kunst unterstellt und überantwortet, dann kann man sehr viel von England erwarten. Wenn England sich politisch oder religiös formiert, kann man gar nichts erwarten. Das ist aber auch bei Deutschland so. Ein politisch-religiös-ideologisches Deutschland ist völlig zukunftslos. Wir brauchen ein Gesamtkunstwerk, also etwas Unwählbares. Wir müssen dafür sorgen, dass Kunst uns regiert und die Liebe. Die kann ich ja auch nicht wählen.
Nee, da haben Sie recht. Sie haben mal von der Diktatur der Kunst gesprochen. Ist es das, was Sie meinen?
Die Diktatur der Kunst ist ja nur eine radikalste Liebeserklärung an Kunst. Und Deutschland muss sich der Diktatur der Kunst unterstellen. Wir müssen das Gesamtkunstwerk Deutschland herstellen. Und wir müssen einfach eine Absage an alle Ideologen und Politiker und Religionssüchtigen formulieren. Und dann kann es losgehen. Wir müssen halt den Mitläufer in uns bekämpfen. Wir brauchen keine Gurus mehr.
Jetzt frage ich mal ganz spießig, kann Kunst für Krankenhäuser sorgen, für Schulen, für Essen, für Ernährung, für Bildung?
Ja, man muss ja nur alles im Namen der Kunst machen. Also ich kann ja heute ein Krankenhaus leiten im Namen von Politik, also Links- oder Rechtspolitik, oder im Namen von Kunst. Und wenn ich ein Krankenhaus im Namen der Kunst führe, oder eine Stadt oder ein Hotel, dann fülle ich es mit Liebe. Es geht darum, wie ich Deutschland fülle. Ich muss Deutschland mit Liebe füllen und nicht mit Politik, Religion. Also mit ausgereizten Sachen kann ich die Sachen doch nicht mehr füllen. Und diese ewige Spaltung, ich meine, der Brexit, das ist doch Menschenroulette. Also da springen so viele Leute über die Klinge, und zwar sowohl, wenn ich dafür bin, als auch dagegen. Es ist egal. Nicht? Also für mich ist das immer Glücksspiel. Also Politik ist für mich Glücksspiel, und mal ist man dann der Gewinner und mal der Verlierer. Und das finde ich als Konzept sehr zynisch. In der Kunst ist man immer Gewinner.
Das würde umgekehrt bedeuten, Herr Miese, die Diskussion, die wir nun seit ein paar Jahren führen, Brexit mit seinen Auswirkungen, mit wirtschaftlichen, mit politischen, Religion haben Sie angesprochen, war eigentlich die völlig falsche Diskussion. Wir hätten über Kunst diskutieren müssen.
Wir müssen nur noch über Kunst diskutieren und aufhören, immer die Welt in politisch-religiöse Zonen einzuteilen. Das ist das Grundübel von allem. Wir müssen endlich erkennen, dass wir weder international noch national noch neutral sein müssen. Wir müssen der Kunst dienen. Das ist ganz einfach. Wir müssen einfach alles im Namen der Kunst tun. Das ist ganz simpel. Das kann jeder zu Hause machen. Da muss man zu Hause bei sich klar Schiff machen und anfangen. Und nicht sich ewiglich ideologisch zusammenrotten und immer wieder die gleichen Fehler machen. Nicht? Also Brexit, das ist einfach eine völlig irrelevante Frage, ja oder nein. Und da werden nur Enttäuschungen wieder gezüchtet und Enttäuschte. Und das, warum macht man das noch? Das sind Scheingefechte. Das ist völlig irrelevant. Und außerdem darf man sich niemals abhängig machen.
Abhängig
von politischen Situationen. Das sind ja diese Leute, die jetzt Angst haben. Die machen sich abhängig von Politik. Also ich habe das nie gemacht in meinem Leben.
Sie fordern diese Diskussion über Kunst oder die Herrschaft der Kunst seit vielen, vielen Jahren. Merken Sie einen Fortschritt?
Ich merke einen radikalen Fortschritt, weil die Menschen langsam satt haben, von Politikern oder Politik regiert zu werden. Die Leute haben keine Lust mehr auf links- oder rechtspolitische Zonen. Sie haben keine Lust mehr auf Spaltung. Sie wollen es einfach nicht mehr. Und wir müssen einfach begreifen, dass wir das Wort Kunst vor alles setzen müssen. Wir sind Kunstdeutsche, wir sind Kunstengländer, wir sind Kunstjapaner. Unser Land ist ein Kunstdeutschland, und wir brauchen ein Kunstengland, wir brauchen ein Kunstschottland. Diese ganzen anderen Fragestellungen ziehen so dermaßen die Kraft ab. Und wir kochen immer nur in unserer eigenen Suppe und produzieren eben Opfer. Und das macht Kunst nicht. Kunst produziert keine Opfer. Null. Und ich meine, wir müssen doch mal Richard Wagner und Ludwig II. Von Bayern zuhören. Die haben das Gesamtkunstwerk schon gefordert.
Braucht dieses Gesamtkunstwerk irgendeine Art von Leitung oder Steuerung aus Ihrer Sicht?
Die Steuerung wird automatisch passieren, wie Liebe uns steuert, wie die Sonne uns steuert, ohne dass wir sie anbeten. Wir werden die ganze Zeit gesteuert von Schlaf, von versachlichter Führung. Wir brauchen Versachlichung. Wir sind so unsachlich geworden. Wir schenken immer irgendwelchen Menschen politische Macht und sind dann enttäuscht, weil sie es auch nicht bringen können. Das ist vorbei. Das Prinzip ist vorbei. Wir können Deutschland nicht mehr in ein Parteiprogramm quetschen. Also so klein kann man Deutschland nun wirklich nicht machen, dass man es von einer Partei abhängig macht. Also das war DDR. Auf Wiedersehen.
Herr Miese, Ihre Mutter hat in einem Interview mal gesagt, er hat diesen englischen Humor von seinem Vater geerbt. Was Sie gerade gesagt haben, ist das auch Ausdruck dieses englischen Humors?
Ja, man muss über alles lachen. Es gibt nichts Heiliges. Ja, und man muss es ohne Verbitterung tun. Wir laufen gerade, oder nicht ich, aber viele Menschen laufen verbitterten Leuten hinterher. Auch Greta Thunberg, wenn ich die sehe, denke ich an Tommy Orner und das verschenkte Lachen. Ja, und mit Verbitterung wird man nichts erreichen. Gar nichts. Man wird die Sache nur schlechter machen. Und Gurus brauchen wir nicht. Auch keine Kindergurus. Wir brauchen überhaupt keine Gurus mehr. Das ist alles vorbei. Es hat sich als Fehlweg entpuppt. Wir brauchen überhaupt keine Menschenführer mehr. Wir brauchen Führung, aber nicht Führer. Ja? Also es ist eindeutig. Also wer immer wieder in diese alten Fallen tappt, der hat selber Schuld, ne? Und der muss ja auch irgendwann mal in den Spiegel gucken und sagen, ja, ich bin das Problem. Also hört doch mal auf, Mitläufer zu sein, und übernimmt doch mal die Verantwortung für alles das, was ihr tut.
Ja, das ist ja sicherlich nie ein falscher Rat. Der Künstler Jonathan Mese war das mit Gedanken zum Brexit. Offenbar braucht es in der Museumswelt immer häufiger runde Jahrestage, um an große Künstlerinnen und Künstler zu erinnern. Immer gern genommen sind Todestage. 2019 der 500. von Leonardo da Vinci und der 350. von Rembrandt van Rijn. Dieses Jahr der 500. Todestag von Raphael und immer gibt es große Ausstellungen. Jetzt auch zum flämischen Meister Jan van Eyck, obwohl da der Anlass nur der etwas schräge 630. Geburtstag ist und selbst der nur wahrscheinlich. Das Museum voor Schone Kunsten in Gent nimmt diesen Jahrestag aber zum Anlass, den Maler ab morgen mit einer spektakulären Bilderschau unter dem Titel »Eine optische Revolution« zu feiern. Zeitgleich ist auch die Restaurierung von Van Eycks Hauptwerk fast abgeschlossen. Am Genter Altar wurde seit 2012 gearbeitet. Anja Reinhardt hat beides schon gesehen.
Der volle Mund, ein Kussmund, erregt die Kunstwelt. Das Lamm Gottes hat ein fast menschliches Gesicht. Die Aufregung wäre nicht so groß, wenn es sich nicht um eines der berühmtesten Tiere der Kunstgeschichte handeln würde, um das blutende Opferlamm als Zentrum des mehrtafeligen Genter Altars. 1432 in der Kathedrale St. Barths in Gent aufgestellt, gemalt von Jan und Hubert van Eyck. Nach seiner Restaurierung wurde eben jener Kussmund des Agnus Dei freigelegt. Die Öffentlichkeit fand es verstörend und fremd. Mittlerweile hat es seinen eigenen Twitter-Account.
Also ich finde die Diskussion vollkommen lächerlich.
Till Holger Borchert, Direktor der Städtischen Museen in Brügge, hat die Ausstellung in Gent mitkuratiert. Er ist einer der Van Eyck-Experten weltweit.
Weil sie zum Ersten, mit allem Respekt, meine Kollegen, Restauratoren, eigentlich sozusagen sich andere Schafe mal aus der Zeit hätten ansehen müssen, um sozusagen zu schauen, so malt man im 14. und 1500 Schafe. Punkt, ja. Zum Zweiten, weil in dem Moment, wo man mit einem halben Meter Abstand da steht, man das nicht mehr sieht. Ja. Also die Diskussion hat in den letzten Wochen diese ganze Geschichte auf eine vollkommen infantile Art und Weise überschattet, die eigentlich dem, was hier passiert, eigentlich gar nicht angemessen ist.
Denn was in Gent passiert, ist nicht nur die Präsentation der spektakulären Restaurierung des Genter Altars, sondern auch eine große Ausstellung mit 13 Bildern von Jan van Eyck, von dem es weltweit überhaupt nur noch etwas mehr als 20 Werke gibt. Flankiert werden sie durch Bilder von Zeitgenossen und von Gemälden, die auf den flämischen Meister Bezug nehmen. Der Titel der Ausstellung, eine optische Revolution, ist ein wenig reißerisch, aber nicht ungerechtfertigt, da Übermalungen aus fast 6 Jahrhunderten abgetragen wurden und leuchtende Farben zum Vorschein kamen.
Die Grundsatzfrage, die sich natürlich dann gestellt hat, ist es zu beantworten, die Übermalungen, die ja Teil sozusagen des historischen Bestandes sind, um die wegzunehmen. Und dann gibt es da eine große Gruppe von Kollegen, Restauratoren, Kunsthistorikern und so weiter. Und wir waren eigentlich fast alle der Meinung, dass das sozusagen in einem Fall wie dem Genter Altar absolut zu beantworten ist, weil wir auf diese Art und Weise sozusagen den Urzustand des Bildes rekonstruieren können.
Sichtbar bleibt, dass Jan van Eyck die Grenzen zwischen Transzendenz und Irdischem, zwischen Realität und Bildfiktion durchbrochen hat. Seine Figuren kommen auf den Betrachter zu. So wie Adam im Genter Altar, der mit gehobenem Fuß aus dem Rahmen zu treten scheint. Oder der Erzengel Gabriel im Verkündigungsdiptychon, gemalt als Marmorstatue und so täuschend echt, dass der Effekt auch heute noch wirkt.
Es haut an der von den Socken.
In Gent beleuchten mehrere winzige Lichtstrahler Gabriel und Maria, was die Wirkung fast schon ins Digital-Moderne steigert.
Aber der Effekt, den wir kreieren wollten, war sozusagen, das ist genau das, was Van Eyck auf dem Thyssen-Diptychon abbildet. Das ist Optik, aber das ist mehr als Optik. Das ist, ich weiß auch nicht, was es ist. Es ist revolutionär.
Spektakulär sind auch Van Eycks Porträts. Wir sehen Gesichter mit Lebensspuren. Psychologisch erschließbar und in ihrer Plastizität für die Zeit des frühen 15. Jahrhunderts einmalig. Ähnlich wie Leonardo da Vinci einige Jahrzehnte später näherte sich Van Eyck seinen Sujets mit einem intensiven Vorlauf. Er studierte monatelang Natur und Wissenschaften, sowohl am Hof von Burgund als auch auf seinen diplomatischen Reisen für Philipp den Guten. Diese Reisen waren geheim. Man weiß nur sehr wenig, wie es überhaupt kaum mehr als eine Handvoll gesicherte Informationen zum Maler gibt. Auch über seinen Bruder Hubert und dessen Mitarbeit am Genter Altar, die seit der Aufstellung des Polyptychons 1432 Rätsel aufgibt. Till Holger Borchert.
Das scheint mir zumindest die logischste Erklärung zu sein, dass er seinen zu diesem Zeitpunkt verstorbenen Bruder, der vielleicht oder vielleicht auch nicht mit diesem Altar involviert war, zumindest auch in dieser Inschrift gewürdigt. Und er ist der Einzige, Hubert, der 1432 in dem Moment, wo der Genter Altar aufgestellt wird, überhaupt diese Memoria nötig hat, weil er schon tot ist.
Für die Ausstellung sind Teile des Altars, den schon Elisabeth I. von England haben wollte und den dann erst Napoleon und später Hitler raubte, im Museum vor Schone Kunsten zu sehen. Andere in der Kathedrale St. Bavs. Für die Kirche, die jährlich ohnehin schon 1 Million Besucher zählt und die zurzeit eine neue Kapelle extra für den Altar herrichtet, dürfte 2020 ein Rekordjahr werden.
Anja Reinhardt war das über die Van Eyck-Festspiele in Gent und mit Riesenschritten zurück in die Gegenwart. Ein deutsches Fotozentrum soll entstehen, das steht fest. Die politische Initiative dafür, das visuelle Gedächtnis der Bundesrepublik zu bewahren, hat im Sommer Kulturstaatsministerin Monika Grütters gestartet. Eine künstlerische Initiative gab es schon vorher in Düsseldorf. Die bezog und bezieht sich aber eher auf die Gegenwart als auf die Vergangenheit. Trotzdem ist die NRW-Landeshauptstadt der Meinung, das Zentrum könne nur dort entstehen, obwohl ein Fachgremium gerade erst dabei ist, ein Konzept zu entwickeln. Und in dem soll es dann auch erst um Größe, Personal und Kosten gehen. Heute trifft dieses Gremium in Berlin mit Expertinnen und Experten aus der ganzen Republik zusammen, um auch über deren Bedürfnisse zu sprechen. Ulrich Pohlmann, Leiter der Fotografiesammlung des Münchner Stadtmuseums, ist dabei. Ihn habe ich vorher gefragt, was er grundsätzlich von der Zentrumsidee hält. Schließlich gibt es ja in vielen Städten, zum Beispiel Hamburg, Dresden, Hannover, Essen, München, schon hervorragende dezentrale Fotoinstitute oder Abteilungen.
Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich stehe ich dieser Neugründung durchaus positiv gegenüber. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie definiert man letztendlich den Charakter der Archive, die dann in diese neu gegründete Institution hineinkommen? Schließt man zum Beispiel die gewerbliche Fotografie a priori aus? Wie definiert man überhaupt künstlerische Fotografie? Also wir haben ja jetzt in den letzten Jahrzehnten durchaus Grauzonen erlebt zwischen der angewandten Fotografie und der künstlerischen Arbeit, die auch ja entsprechend im Kunstmarkt eingewertet wird. Ansonsten die Museen, und dazu zählt jetzt auch das Münchner Stadtmuseum, sind häufig auch überfordert, also mit den Anforderungen, die von außen gestellt werden. Das betrifft also nicht nur die konservatorische Pflege, sondern auch die Erschließung, die Inventarisierung von Archiven, die manchmal Zehntausende von Abzügen und Hunderttausende von Negativen und Kontakten kennen. Ganz ungeklärt ist auch noch, wie man jetzt letztendlich mit der digitalen Fotografie umgehen wird. Denn wir wissen jetzt mittlerweile auch, also dass das Archivieren von digitalen Bildbeständen extrem zeit- und kostenaufwendig und betreuungsaufwendig ist. Und da gibt es auch noch keine wirklich nachhaltige Strategie, jedenfalls nicht in einem Museum in Deutschland.
Sie haben die Frage schon angesprochen, was für Archive können überhaupt von so einem Zentrum betreut werden? Sie haben den Unterschied zwischen, ich vereinfache jetzt mal, künstlerischer Fotografie und angewandter Schrägstrich-Produktfotografie oder Modefotografie oder Porträtfotografie angesprochen. Wie kann man da überhaupt die Grenze ziehen? Wer kann das entscheiden? Wer kann letztlich sagen, Daumen rauf, Daumen runter? Oder lassen sich vorher schon allgemeingültige Kriterien aufstellen?
Naja, wie gesagt, wird natürlich auch der Kunstmarkt dort auch schon gewisse Entscheidungen getroffen in Bezug auf den Handel mit Fotografien, zum Beispiel mit Modebildern oder auch Werbefotografien. Ich denke, man wird bei einer Neueinrichtung eines Instituts für Fotografie eine Kommission bilden müssen, die darüber zu entscheiden hat, ob so ein Archiv tatsächlich dann auch national als wichtig erachtet wird und ob es eben auch, sagen wir mal, einen ganz eigenen gestalterischen Ansatz verkörpert. Im Augenblick ist ja die Verengung doch ein wenig auch sicherlich ausgelöst durch die Standortfrage Düsseldorf, Essen oder Berlin, ob es sich jetzt hauptsächlich also um künstlerische Fotografie der sehr bekannten Fotografen wie Andreas Gursky, Thomas Struth oder Thomas Ruff handeln würde oder ob damit dann vielleicht auch Fotografen und Fotografinnen gemeint sind. Ich nenne jetzt einfach mal zwei Namen wie Barbara Klemm und Stefan Moses, die durchaus von ihrem Ursprung her eine angewandte Fotografie sind, aber natürlich sich auch von dieser ursprünglichen Bestimmung mittlerweile gelöst haben.
Und Ihr Plädoyer wäre, solche Fotografinnen und Fotografen auf jeden Fall mit zu berücksichtigen?
Auf jeden Fall, denn sie sind auch wichtiger Teil unseres kollektiven Bildgedächtnisses. Sie haben auch ikonischen Wert und haben Motive hervorgebracht und auch, ich würde jetzt auch mal sagen, aus rein fotografischer Perspektive etwas ganz Eigenwilliges vollbracht, was man durchaus auch als künstlerisch bezeichnen kann.
Wie steht es denn eigentlich ums Restaurieren und ums Konservieren, also um die rein materialtechnischen Fragen auch?
Ja, diese rücken natürlich immer mehr in den Vordergrund und wir müssen leider konstatieren, dass die Situation in deutschen Museen da noch defizitär ist. Es gibt nur wenige Häuser, dazu gehört jetzt Hannover, Berlin und auch München, wo festangestellte Fotorestauratorinnen und Restauratoren tätig sind. Und die Arbeit an den Archiven ist natürlich immens. Hier müsste man auf jeden Fall auch gerade bei einer Neugründung eines Instituts entsprechende Stellen schaffen und auch diesen Aspekt mit in den Fokus rücken.
Sagt der Fotohistoriker Ulrich Puhlmann zum geplanten Deutschen Zentrum für Fotografie. Staufrau im Studio mit dem Fahrrad nämlich, Susanne Lurweg mit den Kulturmeldungen und auch da geht es um Neubauten.
Genau, und ganz unverschwitzt stehe ich hier. Es ist jetzt amtlich, das Schauspiel und die Oper Frankfurt werden abgerissen. Am Donnerstagabend haben die kommunalen Gremien zugestimmt. Bereits in der letzten Woche machte der Vorschlag die Runde, wir haben berichtet. Alle Fraktionen sind sich einig, dass ein Neubau besser und weniger kostenintensiv sein wird als eine Sanierung. Aber damit hört die Einigkeit auch schon auf. Denn während Kulturdezernentin Ina Hartwig von der SPD zwei neue Gebäude errichten und Oper und Schauspiel an unterschiedlichen Orten bauen möchte, plädiert der Baudezernent von der CDU für einen Komplex, der beide Häuser umfasst und auf dem Areal des Osthafens entstehen soll, und zwar nahe der Europäischen Zentralbank. Es besteht also weiterhin Diskussionsbedarf, wie es so schön heißt. In Frankfurt, da muss noch gebaut werden. In Berlin, da schießen die Kulturbauten ja ein wenig wie Pilze aus dem Boden. Und ein besonders gelungener erhält heute Abend einen Preis. Die Jury des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt zeichnet das Büro des britischen Architekten David Chipperfield aus. Und zwar für den Bau der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel. David Chipperfields Büro hat übrigens schon 2010 den Preis erhalten. Damals für das neue Museum in Berlin. Kein Preis, sondern die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte soll mit einem groß angelegten Projekt in Berlin vorangetrieben werden. Dafür stünden in den kommenden Jahren rund 3 Millionen Euro zur Verfügung. Das sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer von der Linken. Ziel sei, die Kolonialgeschichte zu dokumentieren und ihre Folgen für die Gegenwart in den Blick zu nehmen. Es werden Fragen rund um die Rückgabe von Kulturgütern verhandelt. Es wird um die Herkunft von Museumsbeständen debattiert werden. Aber auch Wirtschaftsbeziehungen stehen im Fokus. Das Thema soll auch mit Festivals und anderen Veranstaltungen in die verschiedenen Berliner Stadtteile getragen werden. Ob in Berliner Stadtteilen auch Enten leben, das wissen wir nicht. Werden wir womöglich auch niemals melden, haben wir bisher auch noch nie. Dafür haben sich die Verkehrsnachrichten des Deutschlandfunks jahrelang sehr rührend um die Enten auf den Autobahnen gekümmert. Das ist nun vorbei. Der Verkehrsfunk wird ab morgen eingestellt. Wir haben das schon betrauert. Aber die Staumeldungen und die Enten erhalten ein radiophones Denkmal. Der Künstler Carsten Schneider hat es erstellt. Morgen ist es im Hörspiel zu hören. Und damit wird endlich klar, Staumeldungen können so schön sein.
Zwischen Rastplatz Entenfang und Kreuzbreitscheid
läuft eine Entenfamilie über die Fahrbahn.
Läuft eine Entenfamilie auf der Fahrbahn.
Eine Entenfamilie.
Gefahr durch eine Entenfamilie.
Gefahr durch eine Entenfamilie.
Gefahr durch mehrere Enten auf der Fahrbahn.
Unsere Empfehlung.
Weichen Sie aus.
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 Vorsicht.
Vorsicht.
Quack. Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommen die Informationen am Abend und Sandra Schulz, zwei Themen bei ihr, Corona und Brexit. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Danke fürs Zu- und fürs Weiterhören.